Willkommen zur heutigen Tiefenanalyse. Schön, dass du wieder mit uns am Tisch sitzt.
Hallo auch von mir.
Wir haben heute Sonntag, den 8. März 2026. Und falls du gerade auf den Kalender geschaut hast, ja, heute ist der Internationale Frauentag.
Was wirklich ein bemerkenswertes Timing ist für unser heutiges Thema.
Absolut. Das ist fast schon ein bisschen ironisch. Das Quellenmaterial, in das wir heute eintauchen, trägt in seinen Metadaten nämlich exakt dieses heutige Datum als Lesezeitpunkt. Und das Thema der Quellen könnte ehrlich gesagt nicht brisanter sein.
Da sprichst du wirklich etwas Wahres gelassen aus. Wir haben heute eine Untersuchung vor uns, die tief in eine Debatte schneidet, die unsere Gesellschaft ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, extrem polarisiert.
Genau. Auf unserem Tisch liegt heute ein essayistischer Artikel von Kurt O. Wöll. Der Titel lautet ganz schlicht »Paritätsforderungen in der Politik«.
Ein harter Text.
Ja, sehr. Und unsere Mission für diese heutige Untersuchung der Quellen ist simpel, aber anspruchsvoll. Wir wollen einen wirklich tiefen, unvoreingenommenen Blick auf Wölls Argumentation werfen. Er bezieht nämlich extrem klar und kompromisslos Stellung gegen Frauenquoten und Paritätsgesetze.
Und ich finde, das ist der wichtigste Rahmen für unser heutiges Eintauchen in das Material. Egal, wo du, der uns gerade zuhört, politisch stehst, ist es absolut essentiell, auch solche stark kontroversen Perspektiven im Detail zu verstehen.
Richtig. Nur wenn man die Argumente der Gegenseite kennt, kann man sich am Ende eine eigene, wirklich fundierte Meinung bilden. Also, lehn dich zurück und mach dieses Gedankenspiel heute einfach mal mit uns mit.
Um das Ganze direkt zu Beginn richtig einzuordnen, Wöll nimmt in seinem Text eine radikale Gegenposition zum aktuellen politischen Zeitgeist ein. Wir werden seine Kernargumente heute förmlich sezieren.
Wir schauen uns an, warum er Quoten für schlichtweg demokratiefeindlich hält.
Genau, und wie er das Konzept von strukturellen Nachteilen bewertet. Wir werden auch über einige sehr konkrete, teils harte Beispiele aus der jüngeren deutschen Politikgeschichte sprechen, die er anführt.
Wichtig ist, unsere Aufgabe ist es dabei natürlich nicht, Wölls Meinung zu unserer eigenen zu machen. Wir wollen sie aber auch nicht moralisch verurteilen. Wir betrachten seine Architektur der Argumente als objektive Analysten.
Richtig.
Okay, dröseln wir das mal auf. Wölls startet seine Argumentation nämlich nicht etwa mit persönlichen Anekdoten, sondern er geht direkt an das Fundament unserer Republik.
An das Grundgesetz.
Exakt. Er bringt als erstes Hauptargument den Artikel 38 auf den Tisch. Das Prinzip der Wahlrechtsgleichheit, oft zusammengefasst als One Man, One Vote. Jeder hat eine Stimme und jede Stimme wiegt gleich viel.
Und Wöll argumentiert nun, dass Paritätsgesetzen diese Wahlrechtsgleichheit massiv zerstören.
Ja, er nutzt eine Logik, die man sich gut vorstellen kann. Stell dir vor, du hast einen sportlichen Wettkampf, sagen wir einen 100-Meter-Sprint.
Okay.
Aber die Hälfte der Plätze auf dem Treppchen ist schon vor dem Startschuss für eine bestimmte Gruppe reserviert. Der Wettbewerb ist von vornherein verzerrt. Wenn die Hälfte der politischen Plätze für Frauen reserviert wird, bedeutet das, laut Wölls Analyse rein rechnerisch, dass männliche Kandidaten viel mehr Stimmen bräuchten, um denselben Sitz zu ergattern.
Das Faszinierende daran ist, dass Wöll hier eine philosophische Unterscheidung trifft, die im alltäglichen Diskurs oft komplett verschwimmt. Nämlich die Trennung zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung.
Ah, okay. Erklär das mal genauer.
Das ist der intellektuelle Kern seines Textes. Für ihn ist Gleichberechtigung die absolute Chancengleichheit, die uns Artikel 3 garantiert. Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt werden. Jeder darf an die Startlinie.
Jeder darf mitlaufen?
Genau. Gleichstellung hingegen interpretiert er als Ergebnisgleichheit, also das staatliche oder parteipolitische Erzwingen eines exakten 50-zu-50 Ergebnisses im Ziel, völlig unabhängig davon, wie das Rennen eigentlich gelaufen ist.
Für den Autor entscheiden also Wähler, wer im Parlament sitzt und nicht irgendwelche vorgefertigten Parteistatuten.
Richtig. Und er untermauert das juristisch ganz konkret. Er verweist darauf, dass die Verfassungsgerichte in Brandenburg und in Thüringen Paritätsgesetze genau aus diesem Grund wieder gekippt haben.
Weil diese Bundesländer Gesetze verabschiedet hatten, die Parteien zwingen sollten, ihre Listen abwechselnd mit Männern und Frauen zu besetzen, oder?
Dass solche Quoten dem Demokratieprinzip der freien und gleichen Wahl fundamental widersprechen. Der Wähler muss völlig frei in seiner Entscheidung sein.
Das bringt uns zu einer sehr interessanten Mathematik, derer sich Wörl bedient. Wenn es um die Basis der politischen Macht geht, schaut er sich die Parteimitgliedschaften an.
Die Zahlen sind wirklich aufschlussreich.
Ja, total. Er hält zunächst das Offensichtliche fest. Frauen stellen knapp 51% der Bevölkerung in Deutschland. Die klare Mehrheit. Aber, und das ist sein Dreh- und Angelpunkt, wenn man sich ansieht, wer eigentlich die politische Basisarbeit macht, sieht das völlig anders aus.
Er listet den Anteil der weiblichen Parteimitglieder detailliert auf.
Genau. Und der liegt im Durchschnitt bei nur 24,1%. Er geht das Spektrum durch. In der CDU sind es etwa 27% Frauen, in der CSU 22%.
Bei der SPD 33%.
Bei der FDP 24%, die Grünen kommen als Spitzenreiter auf 41%, die AfD auf 17% und die Linke auf 38%.
Das macht über alle Parteien hinweg im Schnitt eben nicht einmal ein Viertel.
Und was folgert er daraus?
Nun, Wöls fragt provokant in den Raum, wenn nicht einmal ein Viertel der Menschen, die in Parteien aktiv sind, Frauen sind, wie kann man dann als logische Konsequenz fordern, die Hälfte aller Mandate zu besetzen?
Das ist ein starker Vergleich. Wenn du das als Hörer mal auf deinen Alltag überträgst, das wäre, als würde man bei einem Fußballverein, bei dem 75% der Leute im strömenden Regen zum Training erscheinen, plötzlich fordern, dass in der Startelf am Sonntag zwingend 50% der Plätze an diejenigen gehen müssen, die kaum beim Training waren.
Ein sehr treffendes Bild für seine Argumentation. Demokratie setzt laut Wörls Perspektive zwingend Teilnahme voraus. Wer politisch mitbestimmen will, wer Ämter haben will, muss den ersten Schritt tun und einer Partei beitreten. Wer nicht mitspielt, kann nicht im Nachhinein die Regeln reklamieren.
Okay, hier wird es wirklich interessant. Denn der Autor belässt es nicht bei Verfassungsrecht und Statistiken. Er wechselt jetzt in die extrem harte Praxis der letzten Jahre.
Ja, er teilt da ordentlich aus.
Und wie? Wörl nutzt sehr konkrete, prominente Beispiele, um zu untermauern, dass die bloße biologische Ausstattung einer Person absolut keine Garantie für politische Kompetenz ist.
Lass uns diese Fallbeispiele mal systematisch durchgehen. Eines seiner ausführlichsten Beispiele ist die Kanzlerkandidatur der Grünen im Jahr 2021.
Robert Habeck gegen Annalena Baerbock.
Genau. Wörl schildert die damalige Ausgangslage sehr detailliert. Robert Habeck war zu diesem Zeitpunkt der deutlich erfahrene Politiker. Er hatte Regierungserfahrung als Minister in Schleswig-Holstein, galt rhetorisch als enorm stark und war extrem beliebt.
Die Grünen standen damals in den Umfragen bei einem historischen Hoch von 27%. Laut Wörls Einschätzung wäre das Kanzleramt für Habeck absolut in greifbarer Nähe gewesen.
Aber dann griff das parteiinterne Frauenstatut der Grünen.
Welches im Grunde besagt, wenn eine Frau auf einen Posten will, hat sie das Zugriffsrecht.
Richtig. Wöll beschreibt das als den Moment, in dem parteiinterne Ideologie über reale Kompetenz und Siegchancen gestellt wurde. Baerbock, die laut Autor deutlich weniger politische Führungserfahrung aufwies, wurde Kanzlerkandidatin.
Und die Konsequenzen, die er auflistet, sind schonungslos. Er erinnert an den geschönten Lebenslauf, die Plagiatsvorwürfe rund um ihr Buch und den oftmals unsicheren Auftritt im Wahlkampf. Das Ergebnis am Wahltag? Ein Absturz von 27% auf 14,8%.
Und er hört ja nach der Wahl nicht auf. Auch in ihrer Rolle als Außenministerin sieht Wöll sie als Fehlbesetzung. Er zitiert diese internationale Sprachpanne auf Englisch.
Ah ja, we are fighting a war against Russia. Ein rhetorischer Fehler, der außenpolitisch extrem gefährlich hätte sein können.
Für Wöll ist dieser Bogen um Baerbock das Paradebeispiel seiner These, ein Frauenstatut schlägt die objektive Kompetenz und das Ergebnis ist ein Desaster.
Aber Moment, wenn man das liest, fragt man sich doch, was ist mit Frauen, die ganz ohne linke Frauenpfote in konservativen Parteien an die Spitze kamen? Was ist mit Angela Merkel?
Eine sehr gute Frage. Sie wurde über ein Jahrzehnt als die mächtigste Frau der Welt betitelt. Wie passt sie in sein Bild?
Wells Sicht auf die Merkel-Ära fällt schlichtweg katastrophal aus. Er sieht sie absolut nicht als strahlendes Vorbild weiblicher Führung. Im Gegenteil, er attestiert ihr ein marodes Erbe.
Was kritisiert er genau?
Er listet auf, die Bundeswehr sei unter ihrer Führung zu einem Sanierungsfall verkommen. Panzer, die nicht fuhren, Flugzeuge, die nicht flogen. Dazu die überhastete Energiewende ohne Plan B. Und natürlich ihre Migrationspolitik von 2015.
Wir schaffen das.
Genau. Eine Politik, die das Land laut seiner Analyse tief gespalten hat. Whirl argumentiert, die Medien hätten sie jahrelang lieber pauschal für ihr Frausein gefeiert, anstatt ihre politische Bilanz ehrlich zu analysieren.
Und wenn wir in die ganz jüngere Vergangenheit schauen, bringt Whirl noch emotionalere Beispiele für gescheiterte Politik ins Spiel.
Ola, da nennt er Anne Spiegel von den Grünen. Sie wurde Bundesfamilienministerin, laut Autor ebenfalls stark begünstigt durch das Frauenstatut.
Damals passierte die Flutkatastrophe im Ahrtal.
Richtig. Whirl beschreibt detailliert, wie Anne Spiegel, die zu dem Zeitpunkt in Rheinland-Pfalz tief in der Verantwortung war, mitten in diesem Desaster in den Urlaub nach Frankreich fuhr. Sie musste später unter Tränen zurücktreten. Für den Autor war sie das Sinnbild einer klassischen Quotenfrau, die völlig überfordert war.
Und im selben Atemzug nennt er Christine Lambrecht von der SPD.
Die ehemalige Verteidigungsministerin.
Whirl beschreibt sie als Paradebeispiel für jemanden, der aus Proporzgründen auf ein Amt gehievt wurde, für das sie fachlich unvorbereitet war. Man denke an die 5000 Stahlhelme für die Ukraine.
Oder dieses absolut absurde Silvester-Video auf Instagram, wo sie zwischen explodierenden Böllern in Berlin stand und eine Neujahrsansprache über den Krieg in Europa hielt.
Ein PR-Desaster. Nach nicht mal 2 Jahren war sie Geschichte.
Weißt du, welches Beispiel mich beim Lesen fast am meisten fasziniert hat? Das Chaos im Saarland. Das liest sich fast wie eine kuriose Kurzgeschichte.
Der Fall der Saargrünen vor der Bundestagswahl 2021. Das ist in der Tat ein faszinierender Fall für die juristischen Grenzen von Quoten. Lass uns das kurz aufdröseln. Was ist da passiert?
Also, die Grünen im Saarland wählen ihren Spitzenkandidaten. Zuerst wird ein Mann, Hubert Ulrich, gewählt. Aber das strenge Frauenstatut verlangt zwingend eine Frau auf Platz 1.
Die Wahl wird also annulliert.
Genau. Durch massive Querelen landet am Ende eine völlig unbekannte Kandidatin namens Irina Gajdukova auf dem ersten Platz. Das Problem, laut Whirl, sie war fachlich so unfassbar unbedarft, dass sie in Interviews nicht einmal einfachste Fragen beantworten konnte.
Zum Beispiel zu klimapolitischen Maßnahmen.
Ja, sie sagte wörtlich, sie habe sich in das Thema noch nicht eingelesen. Als Spitzenkandidatin der Grünen.
Und wenn wir das in den größeren Zusammenhang einordnen, der Fallout dieses Versuchs war gigantisch. Das führte zu solchen juristischen Formfehlern, dass der Bundeswahlausschuss am Ende eingreifen musste.
Die haben die komplette Landesliste der Saargrünen gestrichen. Die durften dort gar nicht antreten.
Whirl nutzt dieses Extrembeispiel, um zu zeigen, dass eine starre Quote, die Biologie über Befähigung stellt, demokratische Prozesse komplett in den Abgrund reißen kann.
Aber halt, stopp. Wenn du das jetzt als Hörer alles auf dich wirken lässt, drängt sich doch sofort eine riesige Gegenfrage auf.
Nämlich?
Was ist mit männlichen Versagern? Die Liste ist doch mindestens genauso lang. Sind Männer unfehlbar?
Diesen Einwand antizipiert Whirl durchaus. Er ignoriert diesen Elefanten im Raum nicht. Er räumt offen ein, dass Männer wie Andreas Scheuer mit dem Mautdesaster oder Karl Theodor zu Gutenberg mit seiner Plagiatsaffäre krachend gescheitert sind.
Und Milliarden gekostet haben. Wie rettet er dann seine Argumentation gegen die Quote?
Der Unterschied liegt für Whirl im Weg zur Macht. Scheuer und Gutenberg sind im harten, unreglementierten Wettbewerb angetreten und haben die Posten errungen. Sie hatten keine strukturelle Krücke, wie er es nennt, in Form einer Quote, die das andere Geschlecht ausschließt.
Ein Mann scheitert also als Individuum an seiner eigenen Inkompetenz.
Genau. Wenn aber eine Frau primär durch den Schutz einer Quote ins Amt kommt und dann scheitert, fällt dieses Scheitern aus Whirls Sicht unweigerlich auf die Quote selbst zurück. Es bestätigt die Kritiker, die sagen, hier wurde nicht nach Qualifikation gesucht, sondern nach Geschlecht.
Okay, verstehe. Aber wir vergessen hier doch die halbe Wahrheit. Was ist mit den viel zitierten strukturellen Hindernissen?
Du meinst die Care-Arbeit?
Ja, genau. Frauen leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit. Kindererziehung, Haushalt, Pflege. Natürlich haben sie dann weniger Zeit für Parteisitzungen abends im Hinterzimmer einer Kneipe. Ignoriert Whirl das?
Nein, aber er hat einen sehr harten Konter parat. Er sieht dieses Argument im Grunde als bequeme Ausrede.
Wow. Okay.
Perspektive ist tief liberal. In einer freien Gesellschaft ist die Aufteilung von Care-Arbeit kein staatlicher Zwang, sondern das Ergebnis individueller Verhandlungen zwischen Partnern am Küchentisch.
Wenn sie also unzufrieden ist, muss sie das in der Partnerschaft klären.
Exakt. Kein Problem, das der Staat durch Wahlrechtsänderungen lösen sollte. Und er argumentiert auch sehr pragmatisch mit Zahlen.
Den demografischen Fakten?
Ja. Die durchschnittliche Geburtenzahl liegt bei etwa 1,3 Kindern pro Frau. Er sagt, die intensivste Phase der Kleinkindbetreuung ist zeitlich eng begrenzt. Kinder werden älter, gehen in die Schule, ziehen aus. Was hindert Frauen um die 40 oder 50 daran, sich massiv politisch einzubringen?
Das leuchtet rein rechnerisch ein.
Und er stellt eine noch spitzere Frage. Ein erheblicher Teil der Frauen in Deutschland bleibt komplett kinderlos. Warum organisieren sich diese Frauen, die dieselben zeitlichen Ressourcen haben wie kinderlose Männer, nicht massenhaft in den Parteien?
Das ist wirklich ein gedanklicher Tiefschlag für das klassische Narrativ. Eng damit verbunden ist ja auch das Argument der Old Boys Networks, dass Männer verkrustete Netzwerke haben, wo man sich beim Golf die Posten zuschiebt.
Auch das lässt Wöll nicht gelten. Er argumentiert, dass Netzwerke durch harte Arbeit, Freizeitinvestitionen und durch Haltevermögen entstehen. Frauen können eigene Netzwerke gründen. Wenn diese am Ende weniger Einfluss haben, liegt das laut Autor an mangelnder strategischer Ausdauer, nicht an der Biologie.
Lass uns mal zu dem philosophisch wohl stärksten Argument in seinem Text kommen. Er argumentiert nämlich, dass Quoten Frauen im Grunde völlig entmündigen. Er nennt es Gouvernantismus und Geschlechterapartheid.
Gouvernantismus? Das ist ein zentraler Begriff für sein Weltbild. Stell dir eine Familie im 19. Jahrhundert vor. Die strenge Gouvernante schwebt wie ein Hubschrauber über den jungen Mädchen. Sie lässt sie nicht wild spielen, weil sie denkt, sie seien zu fragil und würden sich verletzen.
Und Wörl sagt, der Staat verhält sich mit seinen Quoten exakt wie diese Gouvernante gegenüber erwachsenen Frauen.
Richtig. Es spricht ihnen ihre eigene Stärke ab. Es impliziert unterschwellig, dass Frauen trotz rechtlich gleicher Startbedingungen kognitiv oder emotional nicht fähig wären, sich in einem freien Wettbewerb durchzusetzen.
Für ihn ist das reines herablassendes Denken. Er bringt da auch ein persönliches Detail ein, oder?
Ja, eine sehr prägende Figur für ihn, die FDP-Politikerin Hildegard Hambrücher. Sie hat ihn als junger Mann für die Politik begeistert.
Sie hat sich in den 60er und 70er Jahren durchgesetzt, als die Bonner Republik noch ein viel härteres, chauvinistisches Pflaster war.
Ganz genau. Und sie hat das allein durch intellektuelle Kompetenz, eiserne Haltung und Leidenschaft geschafft. Völlig ohne Quote im Rücken. Dieses Vorbild hat Wöll geprägt. Frauen brauchen keine politischen Krücken.
Also, was bedeutet das alles für uns? Wir haben viel darüber gesprochen, wer laut Wöll nicht benachteiligt ist. Aber am Ende präsentiert er eine überraschende Wendung. Wer ist in unserer Gesellschaft eigentlich wirklich ohne Stimme?
Laut Wöll sind das nicht die Frauen, sondern eine ganz andere Gruppe, die Kinder und Jugendlichen.
Über 13 Millionen Menschen unter 16 Jahren, die kein Wahlrecht haben. Die sind die einzige große Gruppe, die Politikern an der Wahlurne nicht gefährlich werden kann. Und das ist laut Wöll die Erklärung für viele strukturelle Probleme. Marode Schulen, Lehrermangel, fehlende Kita-Plätze. Politiker kümmern sich um Wähler.
Und da Kinder nicht wählen, werden sie vernachlässigt. Aber er bietet einen Lösungsvorschlag. Das Familienwahlrecht.
Die Idee ist simpel. Eltern geben stellvertretend für ihre Kinder Stimmen ab, bis diese volljährig sind. Eine Familie mit 3 Kindern hätte deutlich mehr Gewicht als ein Single.
Die Politik wäre sofort gezwungen, sich um Schulen und Infrastruktur zu kümmern.
Und der Clou? Durch die Hintertür würde man die Position von Frauen enorm stärken, da sie in der Erziehung nach wie vor eine zentrale Rolle spielen. Sie würden massiv von einer familienfokussierten Politik profitieren. Das ist ein faszinierender Denkansatz. Wenn wir das zusammenfassen, ist Wölls Botschaft extrem klar. Er will Parlamente, in denen einzig die Bestenauswahl zählt, unabhängig vom Genital. Wenn der Wähler es will, darf ein Parlament auch zu 100% aus Frauen bestehen. Hauptsache, es spiegelt den unverfälschten Wählerwillen wider.
Das fasst die Architektur seines Textes perfekt zusammen. Aber bevor wir diese Untersuchung der Quellen für heute beenden, möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch eine letzte Überlegung mit auf den Weg geben. Etwas, das man wirklich mal weiterdenken sollte.
Ich bin gespannt.
Wöll stützt seine Argumentation massiv darauf, dass Parteimitgliedschaft die Basis der Machtverteilung ist. Wer nicht in der Partei schwitzt, hat kein Recht auf den Posten. Aber er erwähnt selbst eine Statistik, nicht einmal 2% der Bevölkerung sind überhaupt in einer Partei.
2%? Das ist eine winzige Minderheit.
Exakt. Und das wirft ein völlig anderes Licht auf unser politisches System. Wenn 98% parteilos sind, diese Parteien aber exklusiv festlegen, wer auf den Wahlzetteln steht, repräsentieren unsere Parlamente dann nicht ohnehin nur eine extreme Nischenminderheit?
Egal, welches Geschlecht am Ende auf dem Stuhl sitzt.
Genau. Ist das System dann nicht fundamental unrepräsentativ? Sind wir alle, Männer wie Frauen, systemisch aus der echten Macht ausgeschlossen, einfach weil wir nicht in dieser 2%-Blase stecken?
Wow. Was für ein starker Gedanke zum Schluss. Ein riesiges Fragezeichen hinter dem System unserer repräsentativen Demokratie. Genau solche Perspektivwechsel sind es, warum wir uns diese Texte vornehmen.
Es lohnt sich immer, genau hinzuschauen.
Damit sind wir am Ende unseres heutigen Eintauchens in dieses dichte Material. Danke, dass du dabei warst und dieses Gedankenspiel mit uns durchgezogen hast. Egal, ob du World zustimmst oder nicht, genau diese Neugier schätzen wir an dir. Bleib neugierig, hinterfrage die Dinge und wir hören uns bei der nächsten Tiefenanalyse. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal.